Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute wollen wir Ihnen unsere Inszenierung von Karl Maria von Webers Oper Der Freischütz vorstellen. Mein Name ist Susanne Bieler. Ich bin Musikdramaturgin am Tiroler Landestheater und mein Gesprächspartner ist Johannes Reitmeier, der Intendant des Hauses, der beim Freischütz Regie geführt hat. Hallo Herr Reitmeier.
Hallo Frau Bieler.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren neuen eingeführten Podcast. Aber bevor wir jetzt ins Gespräch kommen, noch ein paar Worte zum Inhalt von Webers Freischütz. Der Jägerbursche Max muss einen Probeschuss erfolgreich absolvieren, um Agathe heiraten zu dürfen. Allerdings hat er zuvor als Schütze versagt. Seine Verunsicherung treibt ihn in die Arme des Jägerburschen Kaspar, der sich bösen Mächten verschrieben hat. Um Mitternacht treffen sich die beiden in der sagenumwobenen Wolfsschlucht, um 7 Freikugeln zu gießen. 6 davon treffen angeblich das vom Schützen gewünschte Ziel. Die letzte Kugel jedoch wird vom Teufel gelenkt. Wo der sie hinlenkt, sehen Sie ganz am Ende der Oper. Aber jetzt zu meinen Fragen an Herrn Reitmeier. Der Freischütz zählt ja zu den bekanntesten Opern überhaupt, auch im deutschsprachigen Bereich. Empfinden Sie es als Regisseur eigentlich als Belastung, wenn das Publikum mit ganz bestimmten Erwartungshaltungen in so eine Aufführung geht?
Eine Belastung ist es für mich nicht. So viel sei vorausgeschickt. Aber ich spüre natürlich diese Erwartungshaltung. Viele verbinden mit dem Freischütz ja gerade diese romantische Jägeridylle. Viele kennen eben die eher volksliedhaften Melodien und sehen vielleicht nicht das Psychodram hinter diesem Stück. Während beispielsweise die Medien sich wünschen, dass dieses Stück eher aktualisiert, eher zeitgemäß, aus einer gewissen Naivität herausgeholt wird. Also die Aufgabe für den Regisseur ist einigermaßen groß.
Es ist ja nicht Ihre erste Inszenierung vom Freischütz. Versucht man in der Vorarbeit trotzdem, sich dem Stück mal mit einem ganz anderen Blick zu nähern? Oder ist es auch so, dass man sich gerne auf Ideen verlässt, die schon mal funktioniert haben?
Ich beschäftige mich tatsächlich jetzt schon sehr lange mit dem Freischütz, habe schon als ganz junger Regisseur erste Versuche damit gemacht, durchaus auch Versuche, die krachend gescheitert sind, bin auch schon ganz heftig dafür verrissen worden. Ich glaube, dass ich mit der Zeit aber einen interessanteren und konsequenteren Zugang zu diesem Stück gefunden habe. Und natürlich befragt man gerade so ein vielschichtiges Werk immer wieder neu. Trotz allem gibt es Erfahrungswerte, die man auch in aktuelle Inszenierungen immer wieder einbaut.
Sie haben ja das Stück in Ihre Inszenierung in die Entstehungszeit gelegt, also aus dem Dreißigjährigen Krieg, wo es eigentlich spielt, ins Biedermeier. Wir befinden uns in einem Jägermilieu, es geht um Aberglaube. Das sind jetzt eigentlich Sachen, wo ich sagen würde, die sind uns heutzutage ein bisschen fremd. Wo liegt Ihrer Ansicht nach trotzdem die Aktualität? Warum interessiert dieser Stoff heute noch das Publikum?
Also ich glaube, dass das Thema Aberglaube uns gar nicht so fremd ist heute, gerade jetzt in den Zeiten, die wir durchleben, mitten in dieser Pandemie, schießen ja Aberglaube, Verschwörungstheorien, bizarrste Vorstellungen darüber, wie, woher dieser Virus kommt, geradezu ins Kraut. Ja, das heißt also, wir sind all diesen Strömungen heute noch ganz genauso ausgesetzt. Insoweit ist dieses Stück keineswegs gestrig oder veraltet.
Und andere Themen, die heutzutage noch interessant sein können, welche stecken da noch in der Oper?
Ganz zentral ist das Thema der Versagensängste. Auch heute in unserer nach wie vor sehr fortschrittsorientierten Gesellschaft haben manche Menschen das Gefühl, den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, dass sie in irgendeiner Weise zurückbleiben müssen hinter anderen, hinter Konkurrenten, Konkurrentinnen. Und damit verbinden sich auch oft Verlustängste. Die können menschlicher Art sein, die können materieller Art sein. Und alles das wird im Freischütz sehr dezidiert auch zum Thema gemacht.
Im Zusammenhang mit dem Freischütz ist ja auch gerne überall immer vom Wald zu lesen. Und die entscheidende Szene spielt in der Wolfsschlucht, also eigentlich sehr konkrete Räume. Aber der Bühnenraum, den Thomas Dörfler entwickelt hat, ist nicht naturalistisch gestaltet. Wie sieht denn bei Ihnen in Ihrer Inszenierung der Wald aus?
Der Freischütz ist ja kein Stück, das wir mit dem Begriff Romantik, wie wir ihn heute gerne benutzen, in Verbindung mit rührseligem Kitsch gebracht, betrachten sollten, sondern dieser Freischütz ist ein Psychodram, ein wirkliches Stück dieser Schauerromantik. Und deswegen ist eben der Wald auch nicht idyllisch, der ist auch nicht grün und belaubt, sondern dieser Wald mit seinen vielen Bäumen mutet eigentlich in unserer Inszenierung mehr an wie ein Gefängnis, ein Geflecht aus Gittern, in dem die handelnden Personen sich verfangen haben.
Und es gibt auch noch weitere Elemente, die den Bühnenraum prägen. Können Sie da noch ein paar nennen?
Ja, es gibt natürlich einige Zeichen, die bei uns immer wieder auftauchen. Die Zielscheibe als immerwährende Erinnerung an diesen drohenden Probeschuss, eben auch an das Versagen des Max als Jäger. Es gibt natürlich auch signifikante Motive, die tatsächlich eben an Jagd erinnern. Es gibt eben Tote, geschossene Tiere, es gibt Geweihe, alles das ja, aber eben immer in sehr, sehr stilisierter Form.
Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, auch Karl-Marie Weber hat das gesagt, also sind Sie auf der richtigen Spur, dass seine Oper geprägt ist von den finsteren Mächten, die eine entscheidende Rolle spielen. Und er erzählt auch, dass eigentlich fast alles im Dunkel spielt oder nachts spielt. Jetzt muss man natürlich auf der Bühne trotzdem auch was sehen können. Wie setzen Sie das in der Beleuchtung um, dass es dunkel und düster wirkt und trotzdem der Zuschauer zuschauen darf?
Der Freischütz ist tatsächlich eines der ganz frühen Beispiele für ein veritables Nachtstück. Und so haben wir es auch beleuchtet. Allerdings war uns natürlich wichtig, dass wir es sehr atmosphärisch ins Licht setzen, dass wir viel mit Schlagschatten arbeiten, mit Seitenlicht, mit Gegenlicht, das sich im Nebel, im Bühnennebel bricht. Also ich denke, man wird nicht in ein finsteres Loch schauen, dennoch aber eben empfinden, dass es ein insgesamt düsteres Sujet ist.
Normalerweise beginnt die Oper nach der Ouvertüre mit einer großen Volksszene beim Preisschießen. Bei Ihnen ist das anders. Sie steigen mit einer eher ruhigen Szene ein zwischen dem Eremiten und Agathe, sogar noch vor der Ouvertüre. Das sind Szenen, die haben Sie sich nicht ausgedacht, sondern der Librettist Friedrich Kind wollte die eigentlich unbedingt drin haben in seinem Stück, aber Weber war dagegen. Seine Braut hat auch dafür gesprochen, diese Szenen rauszunehmen. Also die beiden haben sich richtig gestritten darüber. Sie haben sie aber jetzt, wie gesagt, trotzdem auf die Bühne gebracht. Warum?
Weber folgt ja vor allem der Konvention, dass große Opern mit einem mit einem Chorbild eröffnet werden müssen. Gleichwohl finde ich die sogenannte Eremitenszene dramaturgisch sehr wichtig für das gesamte Stück. Erstens einmal installiert sie die Rolle des Eremiten, der ja sonst erst am Ende dieser Oper auftaucht. Es zeigt auf der anderen Seite das Verhältnis Agathes zu dem Eremiten, zu dem sie offensichtlich großes Vertrauen hat. Und vor allem die Bedeutung der geweihten Rosen als eine Art Schutzschild für Agathe gegen das Böse werden dem Publikum deutlich vor Augen geführt.
Apropos Verhältnis, Sie haben auch den Kaspar in ein besonderes Verhältnis gesetzt zu den beiden anderen Figuren. Wollen Sie uns da ein bisschen was darüber verraten?
Kaspar ist eigentlich genau genommen, auch wenn es in diesem Stück gar nicht so oft, vor allem nicht in den Musiknummern thematisiert wird, Teil einer Dreiecksbeziehung. Kaspar liebt Agathe, die sich aber eher von ihm abgestoßen fühlt. Vielleicht spürt sie, dass Kaspar bereits eine Neigung zu den Bösen, zu den sinistren Mächten hat. Auf der anderen Seite ist sie Max versprochen als Braut, der mit Agathe auch gleichzeitig die Erbförsterei erbt. Gleichzeitig aber kann man auch bei Max und Agathe nicht von einer wirklichen Liebesbeziehung sprechen. Also es ist eine sehr, sehr problematische Konstellation dieser drei Personen, die das Stück aber für mich psychologisch eben besonders spannend macht. Und deswegen habe ich versucht, immer wieder auch zu zeigen, bis hin zu seinem Tod, dass Kaspar alles eigentlich daran gesetzt hat, Agathe zu bekommen und nur sich in der Wirkung des Bösen einfach schlicht und ergreifend am Ende der Oper getäuscht sieht.
Gibt es denn irgendeine helle Figur, auch eine strahlende, die da etwas Positives reinbringt?
Gemeinhin wird ja Agathes Verwandte, das Ännchen, so als die burleske, die strahlende Figur dieses Stückes empfunden. Aber auch da war es mir sehr wichtig, eine Brechung mit einzuführen. Das Ännchen versucht ja, alles immer mit einer gewissen aufgesetzten Fröhlichkeit, mit einer Lustigkeit, mit einer Agilität, auch musikalisch, zu überspielen. Letztlich ist sie aber bei mir auch eine eher, ja, gebrochene Persönlichkeit, die auch unter diesen Versagensängsten leidet, die von einem Dasein als Braut träumt und vielleicht sich diese Träume am Ende ein klein wenig erfüllen kann.
Diese Prozedur in der Wolfsschlucht, in der die Freikugeln, ich sage mal in Anführungsstrichen, gegossen werden, ist in ihrer Umsetzung eine eher ungewöhnliche, die mich sehr überrascht hat und ich ganz eindrucksvoll fand. Wodurch haben Sie sich denn dabei inspirieren lassen?
Ich glaube, dass die Wolfsschlucht-Szene Züge einer sogenannten okkulten oder schwarzen Messe trägt. Nicht umsonst heißt ja die Beschwörungsformel in dieser Oper ausdrücklich Kugelsegen. Das heißt, es werden immer wieder eben pseudo-religiöse Vorgänge zitiert. Und deswegen habe ich tatsächlich das Ganze als einen Ritus in dieser Form in Szene gesetzt.
In Wien, in der ersten Aufführung des Freischütz, war die Zensur sehr streng. Da durfte unter anderem nicht geschossen werden, damit die armen Damenseelchen nicht irgendwelchen Schaden davontragen. Man hat dann Armbrüste verwendet und der Samuel durfte auch gar nicht auftreten, sondern nur seine Stimme war zu hören. Bei Ihnen ist das ganz anders. Ich sehe den Samuel sehr oft.
Der Teufel ist tatsächlich bei mir eine allpräsente Figur, die im Grunde in jeder Szene in irgendeiner Weise durchs Bild schleicht oder selber aktiv wird, aktiv das Geschehen beeinflusst. Allerdings war ich immer der Meinung, dass das Böse nicht wie ein Monster daherkommt, sondern das Böse ist schön und verführerisch. Und deswegen ist auch unser Samuel ein galanter junger Mann, vielleicht der, von dem Ännchen auch spricht. Wenn sie singt, kommt ein schlanker Bursch gegangen. Und als solcher ziehe ich ihn durchs ganze Stück. Ich glaube aber, dass er sehr wohl nicht an Gefährlichkeit verliert. Ich habe die Theorie mal aufgestellt, wir werden ja nicht durch das Abstoßende verführt, sondern durch das Schöne, das Erstrebenswerte. Und so gibt es bei uns einen schönen Satan.
Wir erleben in unserer Aufführung hier in Innsbruck nicht eine Fassung mit gesprochenen Dialogen, obwohl es eben, wie vorhin schon gesagt, ein paar Dialogszenen auch gibt. Aber die Dialogszenen wurden ersetzt, die meisten, durch die Rezitative, die Hector Berlioz für die Aufführung Paris im Jahr 1841 erstellt hat. Das ist aber für Sie das erste Mal, dass Sie diese Fassung nutzen. Die haben Sie in anderen Inszenierungen noch nicht genutzt. Warum jetzt? Warum hier?
Ich habe beschlossen, mich auf dieses Abenteuer der Rezitative von Berlioz sehr bewusst einmal einzulassen. Im Übrigen werden Sie auch zum ersten Mal in einer Neuinszenierung in Österreich zu hören sein, weil das Stück damit eine sehr, sehr spannende, sehr dichte musikdramatische Form bekommt. Bei den Dialogen ist immer wieder die Gefahr, dass die Spannung abfällt, dass das Geschehen ein wenig auf der Stelle tritt, dass sie eben wie im Freischütz eher holprig daherkommen. Und durch die Rezitative gerät das Stück so in die Form einer durchkomponierten Oper. Und das finde ich unglaublich interessant.
Haben sich die Sänger da leicht getan, da reinzukommen?
Ich glaube, die Sänger sind sehr dankbar dafür, weil sie natürlich gemeinhin als Sänger auch lieber singen als sprechen. Und sie haben mittlerweile auch in dieser Probenzeit diesen Mehrwert dieser Fassung sehr zu schätzen gelernt.
Innsbruck bietet ja oft jungen Sängern die Möglichkeit, Rollen das erste Mal auf die Bühne zu bringen. Und das ist auch in unserer Besetzung der Fall hier.
Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe an Rollendebütantinnen, die, wie ich finde, sich ganz ausgezeichnet auf der Bühne machen und die allen diesen Partien, diesen Charakteren ein wundervolles Profil verleihen. Also bei vielen glaubt man, so muss diese Rolle verkörpert werden.
Eigentlich war ja der Freischütz geplant für das Ende letzter Spielzeit und dann kam uns Corona dazwischen. War das für Sie jetzt ein Glücksmoment, diese Oper trotzdem wieder proben und auf die Bühne bringen zu können?
Der jähe Abbruch der vergangenen Saison durch die Pandemie, der auch den Probenbeginn für den Freischütz verhindert hat, war natürlich ein großer Schock für uns alle und dieser Schock sitzt immer noch tief. Trotzdem war die Wiederaufnahme unserer Arbeit an diesem Stück ein unglaublich beglückender Moment, ein großartiges Erlebnis, das jetzt auch mit großer Vorfreude auf die Premiere verbunden ist. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist dieses Werk in uns allen gereift, sodass wir sehr, sehr gut gerüstet waren, es nun wirklich auf die Bühne zu bringen.
Lieber Herr Reitmeier, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.